Sie möchte eigentlich den Menschen das Gefühl geben, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr seid nicht alleine, mit euch ist alles okay. Loben, Zuspruch geben und damit empowernd wirken.
Willkommen in Folge 97 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist der Münchner Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Er hat soeben ein spannendes, neues und bereits hochgelobtes Buch darüber veröffentlicht, wie die Kunst in den letzten Jahrzehnten ihren Charakter verändert hat. Statt zu irritieren, so seine These, will sie den Betrachter vor allem bestätigen. Warum es in der Kunst auch immer mehr um Followerzahlen und Wokeness geht, Ironie hingegen immer mehr abgeschafft wird, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Wolfgang Ulrich.
Herzlich willkommen, Frau Cassati.
Danke, lieber Herr Ulrich. Lassen Sie mich zunächst etwas Formales ansprechen. Sie haben ein neues Buch geschrieben und Ihr Buch ist das Transkript eines fiktiven Podcast-Gesprächs. Sprich, es ist formal so, dass es einen Interviewer gibt und einen Antwortenden und beide Male sind das Sie. Wie kamen Sie auf diese Form und welche Vorteile haben sich da für Sie geboten?
Ja, das freut mich natürlich jetzt in einem Podcast über die Form eines Buches reden zu können. Das hört sich ja fast schon nach Heimspiel an. Tatsächlich mag ich Podcasts gerne. Das wäre jetzt kein hinreichender Grund gewesen, um gleich ein ganzes Buch in dieser Form zu schreiben. Aber ich glaube eben nicht nur ich mag sie gerne und nicht nur ich bin jemand, der vor allem auch gerne Autorinnen und Autoren sich anhört bei Podcasts, die Bücher schreiben. Und dann kommt es ja nicht so selten vor, dass man begeistert ist vielleicht von dem Podcast, was vielleicht jemand über sein Buch erzählt, deshalb vielleicht auch manchmal das Buch kauft und noch liest, manchmal es aber auch nicht tut, weil man sich denkt, boah, jetzt habe ich das schon so authentisch und lebendig von der Person selbst mitbekommen, habe die Stimme dazu gehört, habe die Emotionen gespürt. Das habe ich ja alles so stark vielleicht gar nicht, wenn ich das Buch lese.
Ja.
Und das heißt, für das Medium Buch ist das Medium Podcast durchaus eine Gefahr oder auch der ernste Konkurrenz.
Und das haben Sie jetzt einfach mal gebündelt.
Ja, man macht so die Erfahrung als Autor, oder ich habe sie bei den letzten Büchern gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde danach mehr angesprochen auf Podcasts, die ich zu den Themen der Bücher gegeben habe, als zu den Büchern selbst. Dann dachte ich, na, das greife ich jetzt mal auf, mach mal ernst daraus und dann muss ich dieses Buch Identifikation und Empowerment gar nicht schreiben, sondern es reicht doch, wenn ich ein Podcastgespräch über dieses Buch stattfinden lasse und unter diesem Titel druckt man eben jetzt dieses Gespräch ab. Und natürlich bietet dieses Format dann noch schöne spielerische Möglichkeiten. Also man hat ein fiktives Buch, auf das man sich bezieht in einem wiederum fiktiven Gespräch. Es ist gar nicht ein Gespräch mit mir selbst. Natürlich ist es das irgendwie schon, weil ich natürlich beide Parts geschrieben habe, gedacht ist es schon ein Gespräch mit einer Person, mit einem Host eines Podcasts. Wenn man es liest, merkt man, wir sind uns ja auch nicht immer einig. Wir
haben ein kritisches Gegenüber haben Sie da entwickelt.
Es ist ein wohlwollend kritisches. Es ist ja auch niemand, der mir dauernd widerspricht oder ins Wort fällt. Ich darf immer ausreden.
Ja, nett.
Genau. Aber es ist vielleicht jemand, der so ein bisschen konservativer ist als ich. Manchmal so ein bisschen doch nochmal Vorbehalte hat, wo ich vielleicht allzu naiv begeistert bin von was und daraus entwickelt sich dann vielleicht ganz schön was. Es gibt vielleicht ein literarisches Vorbild dafür. Vor zwei Jahrzehnten ist der Roman erschienen, Das Wetter vor 15 Jahren von Wolf Haas, damals auch sehr erfolgreich. Und das ist jetzt auf literarischer Ebene und so mit allen Wassern der Postmoderne gewaschen. Ein ähnliches Experiment, da treffen sich der Autor und eine Literaturjournalistin und sprechen über einen Roman mit dem Titel Das Wetter vor 15 Jahren. Und wenn man dieses Gespräch liest, kriegt man so nach und nach den Plot des Romanes mit, den es aber natürlich auch nur in Form dieses Gesprächs gibt.
Sie haben den Titel Ihres neuen Buches gerade schon genannt. Er lautet Identifikation und Empowerment. Und Sie stellen darin zwei Kunstströmungen gegenüber. Lange hat, so schreiben Sie, der Westen die Vorstellung gepflegt, Kunst müsse autonom, also anklagend, exzessiv, irritierend, verrätselt und niemals affirmativ, sondern provozierend sein. Die neue Entwicklung, die identifikatorische Kunst, provoziert nicht mehr. Was will sie denn?
Ja, sie möchte eigentlich den Menschen das Gefühl geben, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr seid nicht alleine, mit euch ist alles okay. Sie möchte sagen, loben, Zuspruch geben, affirmieren und damit, das wäre dann der zweite Begriff ja im Titel, damit empowernd wirken. Was jetzt nicht heißt, dass die autonome Kunst nicht vielleicht im Ergebnis auch immer wieder empowernd gewirkt hat und Leuten sagen, ja, Leute mobilisiert hat für eine Sache oder gegen eine Sache. Aber wenn sie es getan hat, dann mit einer ganz anderen Strategie. Sie haben es ja auch schon angedeutet, autonome Kunst war ja erstmal nie so angelegt, dass sich die Künstlerinnen und Künstler überlegt haben, was mache ich, damit ich Leuten eine Freude mache oder damit ich möglichst viele erreiche, sondern autonom heißt, etwas zu machen, wenn man das Gefühl hat, so, das muss jetzt so sein, das hat eine Eigenlogik, das mache ich jetzt hier mal, egal ob das Resonanz findet oder nicht. Und das heißt, autonome Kunst kommt immer erstmal auch als ein Gegenüber auf uns zu, als etwas, das ist das andere, das ist erstmal das Fremde. Das kann fremd im abschreckenden Sinn sein, das kann fremd im faszinierenden Sinn sein, aber sagen, ich muss mich immer erst damit ins Benehmen setzen. Das Verhältnis ist nicht von vornherein geklärt. Und dadurch kann was Spannendes passieren und auch eben vielleicht was Motivierendes, aber es kann auch sein, dass gar nichts passiert.
Der Erfolg jedenfalls dieser autonomen Kunst, so schreiben Sie, der hat auch viel mit dem sogenannten Bildungsbürgertum zu tun, in dem man sich weiterentwickeln und verändern, selber erkennen und geläutert werden wollte. Heißt das, dass diese Wünsche, ja, dass das Bildungsbürgertum selber dann auch mehr und mehr an Bedeutung verlieren?
Würde ich schon sagen. Also das, was ich jetzt mal so sehr pauschal erst als identifikatorische Kunst beschreibe, und das sind ja ganz unterschiedliche Formen, kommen wir bald auch noch drauf zu sprechen, das hat schon auch oft ein sehr viel breiteres Publikum, diese identifikatorische Kunst. Also eben nicht mehr nur bald ein Bildungsbürgertum. Da kommen auch, sind auch viele popkulturelle Formate vielleicht relevant. Oder es geht explizit darum, halt Menschen anzusprechen, die eben vielleicht bisher auch sozial eher im Abseits stehen oder benachteiligt sind oder nicht so viel Aufmerksamkeit haben und entsprechend halt auch nicht das Selbstbild schon haben, stark zu sein und sich auch noch stärker zu profilieren durch fortwährende Bildung. Also das ist von vornherein ein ganz anderer Fokus als bei westlich autonomer Kunst. Da haben Sie recht, da ist das Bildungsbürgertum sicher mal die primäre Klientel und der Begriff sagt es ja eigentlich schon, es geht da dem eigenen Anspruch darum, sich zu bilden, sich eben zu entwickeln, sich zu verändern. Wenn man fragt, ja, wie schafft man das, dann ist eben da traditionell Kunst ein ganz wichtiger Gegenüber gewesen. Eben, da ist was, da muss ich, erst kann ich dran wachsen, weil es eben anders ist. Ich muss meine eigenen Kriterien vielleicht in Frage stellen, meine eigene Sichtweise auf die Welt. Ich werde konfrontiert mit Emotionen, die mir selbst bis dahin unbekannt waren, wo ich gar nicht wusste, dass ich die in mir habe vielleicht. Und auf die Art kann ich mich sorgen, entwickeln, kann mich bilden. Das war immer der hohe Anspruch, der mit westlicher Kunst in der Moderne verbunden war. Aber vielleicht auch nur mit westlicher Kunst in der Moderne. Ja. Das, was ich jetzt so als für die Gegenwart sehr relevant ansehe, diese identifikatorischen Formen, die haben wir genauso in den längsten Zeiten der Kulturgeschichte auch gehabt. Also die Moderne ist eigentlich so eine große historische Ausnahme, auch damit was Besonderes, was Kostbares, was man auch nicht so leicht vielleicht ja über Bord werfen sollte, nur weil gerade was anderes vielleicht attraktiver oder zeitgemäßer erscheint.
Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr schön die Erfolgsgeschichte von Empowerment am Beispiel von Jeff Koons Balloon Dog. Skizzieren Sie uns das noch einmal kurz.
Ja. Also war für mich selber erstmal auch überraschend, als ich so anfing, an dem Buch zu arbeiten und mir zu überlegen, welche Künstlerinnen und Künstler will ich eigentlich besprechen, prominent machen. Ganz am Anfang hatte ich Jeff Koons gar nicht mal so auf der Liste und habe dann aber nochmal gemerkt, erst als ich über eigentlich ein ganz anderes Thema, einen Vortrag hielt, wo Jeff Koons vorkam, und ich nochmal einige Interviews gelesen habe, plötzlich merkte ich, in jedem Interview fast kommt Empowerment vor bei ihm. Hatte ich bis dahin gar nicht so auf dem Schirm. Und eigentlich immer in einer ganz bestimmten Bedeutung, dass er sagt, ja, er will eigentlich mit seiner Kunst erreichen, dass Leute nicht erst den Eindruck haben, boah, Kunst, da sind so viele Hemmschwellen, das schüchtert mich ein, da müsste ich so viel wissen, das ist ja alles so schwierig und so subtil. Nein, Kunst soll was sein, wo man unmittelbaren Zugang findet, weil sie von was handelt, was man vielleicht schon kennt, was man mag, was aus der eigenen Lebenswelt kommt. Und genau das will er machen. Deshalb kommen von ihm auch diese vielen Figuren, die er hat, oder Motive, kommen ja auch aus der Popkultur, aus so der Welt der Massenmedien, aus der Welt der Konsumwelt oder Konsumkultur. Und das also ganz absichtlich, um eben hier von vornherein so eine Verbindung herzustellen. Zugleich ist das aber ja dann bei ihm immer sehr teuer. Es ist sehr aufwendig gemacht. Es sind die edelsten Materialien, die raffiniertesten technischen Werkprozesse. Also es wird den Leuten ja auch zugleich gesagt, das ist echt wertvoll. Das ist zwar jetzt irgendwie so was Lächerliches, eben wie ein Balloon Dog, irgend so eine aufblasbare Skulptur vom Kindergeburtstag oder vom Jahrmarkt, aber jetzt in Edelstahl, jetzt in einem großen Format das zu machen, das signalisiert, das ist wichtig. Damit sagt man den Leuten, euer Geschmack ist der eigentliche, ist der gute. Ihr müsst nicht das Gefühl haben, ihr habt schlechten Geschmack oder ihr seid im Kitsch erlegen. Das ist mal die Intention. Also er nimmt Formen so aus dem Alltag, und wenn Empowerment jetzt gelingt, und das ist ja ein bisschen die Nagelprobe, das kann ja auch eine Theorie bleiben, der Künstler sagt, ja, ich will Hemmschwellen abbauen, aber die Leute bleiben trotzdem eingeschüchtert. Wenn es gelingt, und bei Balloon Dog, finde ich, passiert das sehr gut, dann kann man ja sehen, dass das auch wieder aufgegriffen wird. Und Balloon Dog ist eben tatsächlich sicher eins in dem Sinn der erfolgreichsten Kunstwerke unserer Gegenwart, als es ganz viele Leute gibt, die jetzt angefangen haben, ausgehend von Jeff Koons Balloon Dog, selber Balloon Dogs ja zu basteln, sich gar zu tätowieren, das Motiv, es abzumalen, sich als Challenges zu nehmen, selber Balloon Dogs zu formen auf TikTok-Videos und, und. Also es gibt unglaublich viele Adaptionen, und natürlich stehen die auch untereinander im Verhältnis. Wie gesagt, es gibt Challenges für einzelne Dinge, man lässt sich inspirieren. Ach, wie geht das mit dem Häkeln? Wie viele Maschen muss ich nehmen? Und der eine veröffentlicht da seine Strickanleitung und die anderen machen nochmal eine Variante dazu. Da entstehen richtige Communities daraus. Und das hilft den Leuten ja auch nochmal zu sehen. Da gibt es Fans derselben Sache. Wir haben was, wofür uns gemeinsam begeistern. Umso sicherer kann man sich sein, dass man jetzt nicht auf dem völlig falschen Dampfer ist mit dem eigenen Geschmack. Und insofern klappt das mit dem Empowern, glaube ich, hier ganz gut.
Sie schreiben, dass es auch in der Kunst mittlerweile längst um Followerzahlen geht. Welche sozialen Medien, denken Sie, sind besonders wichtig? Also welche Plattform halten Sie für den größten Treiber?
Also wenn es um bildende Kunst geht, schon fraglos Instagram. Das ist ja doch für viele Künstlerinnen und Künstler inzwischen so das Pendant oder vielleicht der Ersatz sogar für die Webseite geworden, wo auch vor allem tatsächlich diese soziale Dimension so reinkommt. Wenn ich jetzt auf eine Künstlerwebsite gehe, dann kann ich mich zwar vielleicht gut informieren über die Werke, über die Biografie und so, aber ich sehe noch nicht den Kontext. Wenn ich auf den Instagram-Account gehe, kann ich sofort sehen, ah, wir haben 80 gemeinsame Follower, wer sind die denn? Und kann sofort mir ein Bild machen von dieser Person, wie die sozial eingebettet ist, ob ich die eigentlich schon längst kennen müsste, vielleicht, weil wir so viele gemeinsame Follower haben, oder ob es jemand ist aus einer Kunstecke, die mir bisher ganz fremd ist, weil wir vielleicht kaum Follower teilen. Das allein ist eine ganz wichtige Kenngröße auch, um jemand einzuordnen, jemand zu situieren, von vornherein auch Kunst immer in sozialen Dimensionen damit zu denken. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig auch für das Thema, über das wir sprechen, sondern auch Identifikation läuft ja oft nicht unbedingt über eine Sache, sondern über eine Person oder läuft über soziales Umfeld. Also ich tue mich vielleicht auch leichter, einen Zugang zu einem künstlerischen Werk zu finden, wenn ich schon mal weiß, dass jemand etliche Freunde teilt mit mir. Ja. Und da steckt schon wieder so was Identifikatorisches drin. Und ich glaube, soziale Medien sind von ihrer gesamten Logik in jeder Hinsicht darauf angelegt, identifikatorische Verhältnisse zu begünstigen. Ich kann dann anders als auch wiederum, wenn ich auf die Website gehe, auf dem Instagram-Account, was liken, wenn mir das gefällt. Ich kann direkt einen Kommentar dazu schreiben. Also ich kann interagieren. Ich kann das Gefühl haben, wenn es vielleicht eine prominente Person ist, boah, ich kann teilhaben. Ja. Ich bin Follower, die schickt auch mir jetzt ihr neues Video oder ihr neues Bild. Und auch das stellt wieder eine Art von identifikatorischer Beziehung her. Die Künstlerfigur ist nicht die fremde Figur, die ich vielleicht auch aus der Ferne anstaunen kann oder wo ich eingeschüchtert bin, sondern das ist jemand, der oder die vielleicht es auch schafft, ein interessantes Netzwerk um sich, um einen eigenen Account herum zu errichten und die selber in der Lage ist, so wie wir es gerade für Jeff Koons und bei Gundog gesagt haben, eine Community zu stiften, in einem schwachen oder auch in einem starken Sinn. Also auch aktivistische Kunst findet ja sehr stark in sozialen Medien statt. Und da geht es vielleicht darum, Community auch in einem ganz starken Sinne eben zu konstituieren.
Würden Sie denn sagen, dass also diese aktivistische, affirmative Kunst als gleichrangig anzusehen ist mit der eher kritischen oder irritierenden?
Also natürlich würde man im ersten Affekt immer sagen, jetzt eine kritische Kunst, eine Kunst, die mir die Chance gibt, mich auch nochmal selber vielleicht neu zu verstehen oder die mich auch dazu herausfordert, mich nochmal in Frage zu stellen, ist vielleicht wertvoller, weil ich kann mich eben, wie wir gesagt haben, bilden, ich kann mich weiterentwickeln. Beim anderen werde ich eben nur irgendwie nochmal in was bestätigt. Aber es wäre mir zu kurz gedacht, das jetzt nur so zu bewerten, weil man muss vielleicht hier auch immer nochmal sehen, in welcher Situation man jeweils stecken kann auch. Und viele Menschen sind eben jetzt nicht in der Lage, wo sie sondern es sich leisten können, auch allzu viel von sich selbst in Frage zu stellen. Die sind in einer existenziell vielleicht beengten Situation. Die fühlen sich einsam, die fühlen sich mutlos, die fühlen sich diskriminiert. Für die ist erstmal das Allerwichtigste, irgendetwas, irgendjemand zu finden, wo sie das Gefühl haben, oh, da bin ich aufgehoben, da fühle ich mich verstanden, da kriege ich so ein bisschen so einen unterstützenden Touch auf die Schulter. Und für solche Menschen in solchen Situationen ist eben genau so eine Art von Kunst wichtig, die jetzt nicht sagt, wow, du musst alles von dir dich nochmal in Frage stellen und dich verändern. Nein, sondern du bist auf einem guten Weg und guck nochmal auf das, was in dir steckt und nimm dich selber ernst und auf die Art vielleicht es schafft, dass jemand aus der Ecke wieder rauskommt, ein bisschen weiter in die Mitte kommt. Und deshalb würde ich das nicht so gegeneinander ausspielen wollen, sagen, ah, das eine ist wertvoller als das andere. Ich glaube, für verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen ist entweder nur das eine oder nur das andere vielleicht auch überhaupt sinnvoll und angebracht. Und manchmal mag man vielleicht auch eine Mischung von beiden. Das sind jetzt erstmal auch nur polare Beschreibungen, hier die autonome, da die identifikatorische Kunst. Und vieles kann man ja auch sehen. Da könnten wir das auch mal am Beispiel von Jeff Koons sogar zeigen. Es ist oft so angelegt, dass es beides zulässt. Vielleicht ist ja jemand, der aus dem bildungsbürgerlichen Niveau, Milieu kommt, erstmal von einem Balloon Dog von Jeff Koons eher so ein bisschen erschrocken und denkt, oh, das soll ich als Kunst ernst nehmen? Und das ist so vielleicht nur Kitsch und dann noch teuer dazu und muss vielleicht auch als sich erst erarbeiten. Und dann in dem Moment aber wird das eben ja eben auch als wiederum eine Chance genommen, das Werk, um sich selber nochmal neu zu definieren oder andere Kriterien zur Anwendung zu bringen.
Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch ein weiteres interessantes Beispiel. Da geht es jetzt in Richtung Woke-Bewegung. Sie sind, glaube ich, einerseits ein Befürworter von Wokeness, andererseits aber beschreiben Sie ja auch, dass daraus längst Regelwerke aus Quoten und Schreib- und Sprechvorgaben entstanden sind, die mitunter sehr kleinlich und einschränkend wirken können. In diesem Zusammenhang löste 2016 die amerikanische Künstlerin Dana Schutz eine kontroverse Debatte aus, und zwar mit ihrem Gemälde Open Casket. Worum ging es da und was warf man ihr vor und was hat das mit ihrem Buch zu tun?
Ja, also das ist wirklich ein sehr kunstgeschichtsschreibender Fall gewesen. Also das Gemälde Open Casket ist von 2016, wurde übrigens das erste Mal in Berlin in einer Galerieausstellung gezeigt, hat dort aber gar nicht weiter für Aufsehen gesorgt. Das ist erst ein Jahr später passiert bei der Whitney Biennale in New York. Dort, weil es ein ganz anderes Publikum hatte, auch als in Berlin, nämlich auch ein Publikum viele Schwarze oder People of Color, viele Leute, die sorgen auch den Erkannten, worauf Dana Schutz sich in diesem Bild bezieht, nämlich auf ein Foto, ein in den USA sehr bekanntes Foto, fast schon eine Foto-Ikone und vor allem unter Schwarzen ein sehr bekanntes und sagen wir auch emotional erinnertes Foto, das nämlich zeigt die wirklich sehr brutal zugerichteten Leichnam eines Jugendlichen, Emmett Till, der von Weißen umgebracht wurde, die dafür dann letztlich sogar noch nicht mal verurteilt wurden. Und das stand also, steht seit Jahrzehnten, dieses Foto, sorgen auch für den Rassismus in den USA. Und jetzt kommt also eine weiße, erfolgreiche Künstlerin, nimmt dieses Foto als Grundlage für ein Gemälde, nimmt es bald so als Challenge auch, so ein klar schwieriges Motiv, hier ein völlig formlos gewordenes Gesicht und übersetzt das in Malerei, die was Gestisches hat, die vielleicht, wenn man sehr verkürzt sagen wollte, so ein bisschen an Francis Bacon erinnert, also wo man schon merkt, ah, sie interessiert das Motiv eben auch als Malerin. Sie will da jetzt autonome Kunst schaffen, sagen damit. Vielleicht schon auch aus einer Betroffenheit. Also sie stellt sich schon die Frage, wie kann ich jetzt, weil die Brutalität, die dieser Junge erfahren hat, übersetzen in Malerei, wie kann ich da Brutalität ausbringen durch eine Pinselführung, durch einen Farbkontrast, durch die Art und Weise, wie ich so ein Bild im Detail komponiere. Das hat sie sicher auch beschäftigt, aber es wurde dann eben erstmal jetzt von vielen Schwarzen als ja, halt eine fehlende Sensibilität empfunden, dass sich hier die Weiße jetzt ihr Motiv aneignet und vor allem als Problem angesehen, dass jetzt eine weiße Künstlerin wiederum die Schwarzen oder die eine schwarze Person nur als Opfer zeigt und gerade kein Identifikationsangebot macht. Warum zeigt sie nicht, sie könnte ja auch ihre Imaginationsfähigkeit als Künstlerin nutzen, Schwarze in schönen Situationen zu zeigen, erfolgreich zu zeigen, als Sieger zu zeigen in der Gesellschaft oder sie zumindest gleichberechtigt zu zeigen mit Weißen. Warum jetzt wieder diese Fixierung auf die Opferrolle? Und deshalb haben viele Schwarze das vielleicht auch als so eine, ja, nochmal Wiederholung eigentlich fast des Unrechts empfunden, was Schwarzen von Weißen angetan wird. Zeigt aber auch diese Reaktion, dass eigentlich diese Erwartung schon ganz selbstverständlich ist, dass jetzt in Kunst etwas geliefert oder mit Kunst etwas geboten wird, womit man sich identifizieren kann, wo man so ein positives Rollenangebot bekommt. Und in dem das eben nicht gemacht wurde, dieses positive Rollenangebot, war sagen eben die Verbitterung umso größer, der Frust umso größer. Das Bild wurde also stark angegriffen, es gab offene Briefe dagegen, es gab Proteste vor dem Bild selbst in der Ausstellung.
Letztlich kann man sagen, Schutz hat nicht bedacht, dass ihr Werk von verschiedenen Communities
ganz genau,
unterschiedlich genau aufgenommen werden würde,
ja,
oder muss.
Sie hat es eben als autonome Kunst konzipiert, als Malerei, die sich eine Aufgabe stellt, die sie vielleicht auch sehr gut erfüllt hat. Ich denke schon, das ist nach der Logik von Dana Schutz ein sehr gutes Bild oder auch vielleicht gemessen an dem, was wir in der westlichen Moderne an Erwartungen über Malerei haben, kann man da vermutlich jetzt nicht viel mäkeln bei diesem Bild. Aber es hat eben wie Sie richtig sagen, nicht im Blick genommen, dass es verschiedene Arten von Publikum heute gibt, ja, dass sich eben auch tatsächlich gerade die Kunstwelt geöffnet hat und dass eben auch Menschen, die andere Erwartungen haben an Kunst, die eben zum Beispiel so identifikatorische Erwartungen haben, weil sie erstmal selber aus einer Minderheitenposition herauskommen wollen, dass die auf ein solches Bild sehr negativ reagieren, ja, und inzwischen aber auch ja mächtig genug sind, das zu artikulieren, was ja auch wieder gut ist. Und ich denke, das kann man lernen aus dem Fall, dass es nicht darum geht, jetzt halt deshalb autonome Kunst preiszugeben, aber dass man halt immer schon mitbedenken muss, wenn man mit Kunst heute in Erscheinung tritt, dass es diese Pluralität an Publika gibt und dass man deshalb ja entweder sicherstellen muss, dass halt nur die Arten von Publikum ein Werk findet, die man sich dabei auch gedacht hat, oder dass es vielleicht auf verschiedene Arten auch rezipierbar ist und verschiedene Ansprüche gleichermaßen Erfüllung finden können. Und dafür gibt es ja auch Beispiele. Also es ist jetzt nicht unmöglich, das zu schaffen.
Ja, Sie haben noch andere kulturelle Verschiebungen untersucht in Ihrem Buch und auch in den letzten Jahren natürlich bemerkt. Eine soziale Praxis der letzten Jahrzehnte ist, wie Sie schreiben, vollkommen auf der Strecke geblieben. Und das ist die Ironie. Sie wird immer weniger akzeptiert bzw. verstanden. Wie kommt das?
Ja, auch das hat für mich wieder genau damit zu tun, wenn man sich mit was identifizieren möchte, dann soll das auch möglichst eine klare, eindeutige Sache sein. Wenn ich mich selber jetzt ironisch äußere, dann weiß man gegenüber ja gar nicht, ne, wie meint ihr das jetzt wirklich? Dann ist man erstmal so ein bisschen in so einer Vorsichtsstellung, dann sucht man nach Indikatoren, ist das jetzt so gemeint oder so? Oder warum entzieht sich da jemand vielleicht auch einer Positionierung? Ist das Unsicherheit? Ist das Arroganz? Oder was ist das? Also es ist ja total spannend, sich mit was Ironischem auseinanderzusetzen, weil man eben nicht so schnell damit fertig ist. Aber wenn man das Bedürfnis hat, sich eben jetzt auch so an Wurz zu stießen mit einer Sache, um sich vielleicht verbunden zu fühlen, um sich dann gemeinsam stärker zu fühlen, dann ist Ironie sehr destruktiv oder zumindest nicht hilfreich. Und all diese identifikatorischen Verhältnisse könnte man ja schon auch sagen, auch wieder ein bisschen skeptisch sagen, sind ja letztlich eher auf eine Eindeutigkeit angelegt. Es kann schon eine Komplexität haben, dann so ein identifikatorisches Verhältnis, aber es ist doch ein relativ eindeutiges Verhältnis. Also die Identifikation als solche wird so als eine klare Sache angestrebt und nicht etwas, was eben durch Ironie immer schon wieder hinterfragt ist oder gar nicht wirklich zugelassen wird.
Ja.
Und deshalb hat sich auch hier, glaube ich, sehr viel geändert in den letzten zwei Jahrzehnten. Auch wieder durch die sozialen Medien, das haben wir ja alle auch schon die Erfahrung gemacht. Jeder von uns hat gerade in der Anfangszeit halt gerne mit Ironie mal gespielt in einem Tweet oder in einem Insta-Post und dann aber gemerkt, oh, das wird sehr oft gar nicht richtig verstanden. Viele haben auch da von vornherein die Erwartung, alles ist ernst gemeint und verstehen bei Ironie als solche nicht.
Herr Ulrich, wir sind schon wieder fast am Ende, aber ich stelle Ihnen auch dieselben zwei Fragen, die wir hier allen Gästen stellen. Die erste lautet, welches ist denn Ihr Lieblingsmuseum?
Ja, einerseits ändert sich das fast im Monatsrhythmus, weil ich schon sehr viel in Museen gehe.
Ja.
Aber andererseits, wenn Sie es dann doch so fragen und ich das über die lange Sicht sagen sollte, dann geht es mir vielleicht so wie vielen anderen auch. Man ist halt geprägt von dem ersten Museum, in dem man vielleicht starke Erfahrungen gemacht hat. Und das war bei mir dann doch in München die alte Pinakothek, wo ich mit meinem Vater als 4-, 5-, 6-Jähriger die ersten Male war und die ersten Male so, vor allem zwei Bilder, die mich einfach dann so stark beeindruckt haben, ist nicht verwunderlich für ein Kind, das war die Alexanderschlacht von Altdorfer und das Selbstbildnis von Dürer. Diese beiden Bilder habe ich geliebt, da wollte ich jedes Mal wieder hin und das hat sich mir ganz tief eingeprägt. Deshalb ist die alte Pinakothek immer noch das Museum, mit dem ich emotional am engsten verbunden bin.
Schön. Ich schenke Ihnen ein Kunstwerk, egal welches. Sie können sich eins aussuchen.
Ich kann mir eines aussuchen. Na gut, ich...
Sie könnten sich auch den Dürer aus der Pinakothek... Oh,
das wird schwierig da.
Nein, das ist eben nicht schwierig. Ich könnte das kurz ermöglichen. So müssen Sie sich das vorstellen.
Ach so.
Sie kommen in den Besitz eines Kunstwerks Ihrer Wahl.
Gut, dann habe ich auch eine Antwort. Dann müssten Sie demnächst nach Colmar fahren.
Okay.
Und ich meine jetzt aber nicht den Isenheimer Altar, der wäre ein bisschen zu groß und zu schwer zu mitnehmen. Aber es gibt in Colmar die für mich beeindruckendste Variante, das in der im Humanismus ja sehr beliebten Motivs der Melancholia. Fast alle kennen Dürers berühmte Grafik, die Melancholia. Und es gibt aber eine andere, etwas andere Version davon von Lukas Cranach. Und die gibt es als Gemälde. Es gibt sogar verschiedene Varianten von Cranach. Er hat ja meistens seine Bilder in Varianten vorgelegt, weil sie auch zu ihrer Zeit so erfolgreich waren. Und die wiederum aber für mich schönste, rätselhafteste Variante ist die in Colmar im Museum hängt und ja, die würde ich sehr gerne mal bei mir im Original haben.
Verstehe. Herr Ulrich, das hat großen Spaß gemacht und war sehr interessant. Wir wünschen Ihnen weiterhin so viel Erfolg mit Ihrem tollen neuen Buch.
Danke. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, darüber zu sprechen und für das schöne Gespräch, Frau Kassatte.
Das war Folge 97 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.